Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich habe ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass es noch so ein paar Folgen geben wird, in denen ich einfach ein bisschen was erzähle, was in den letzten Monaten passiert ist, was mich beschäftigt, was vielleicht auch euch beschäftigt. Und das ist wieder so eine Folge, also quasi eine kleine Sprachnachricht von mir an euch. Danke da auch schon mal für euer Feedback. Es haben auf jeden Fall einige geschrieben, dass ihnen auch solche Folgen gefallen. Und ja, darüber freue ich mich natürlich, weil wenn sich das hier niemand anhört, dann macht es mir wahrscheinlich immer noch Spaß, aber wäre ja auch ein bisschen sinnlos. Also, wir legen direkt mal los mit dem Thema dieser Folge. Und zwar wird es jetzt chronologisch quasi anschließend an die letzte Folge um Fürstinos Unfall gehen. Einmal darum, was da eigentlich genau passiert ist, woran das lag und auch so ein bisschen, was das mit mir gemacht hat. Das klingt jetzt so dramatisch, aber tatsächlich hat mich dieser Unfall viel mehr mitgenommen, als er es eigentlich hätte müssen aus meiner Sicht. Und da würde ich mit euch gerne so ein bisschen drüber sprechen. Insbesondere auch über die finanzielle Komponente, weil die tatsächlich, ja, doch irgendwie bemerkenswert war, finde ich. Also, das Ganze ist an einem Sonntag passiert, dieser besagte Unfall. Ich hatte ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich an dem Tag davor noch reiten war. An dem Sonntag war ich dann nicht im Stall und habe am späten Nachmittag einen Anruf bekommen, und zwar von unserer Tierärztin. Anruf von der Tierärztin am Sonntagnachmittag. Ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, was mit meinem Puls passiert ist, weil das ist definitiv kein gutes Zeichen. Ich habe noch so eine zehnte Sekunde überlegt, ob ich vielleicht einfach vergessen habe, irgendeine Rechnung zu bezahlen und sie gerade ihre Buchhaltung macht. Das wäre der Best Case gewesen, aber leider nein. Ja, sie hat mich angerufen und mir erzählt, dass Fürstino sich leider verletzt hat, dass er über das Gatter gesprungen ist, also aus der Weide rausgesprungen ist und eine tiefe Wunde hat. Und dass er sicherheitshalber einmal in die Klinik gebracht werden müsste, um abzuchecken, ob das Gelenk betroffen ist bei dieser Wunde. Das heißt, es war zu dem Zeitpunkt, als ich informiert wurde, schon einiges passiert. Und zwar ist es bei uns so, dass grundsätzlich von Montag bis Samstag quasi Brittbetreuung ist, wenn man Vollbritt hat. Und am Sonntag werden die Pferde aber trotzdem quasi privat organisiert rausgestellt. Ich hoffe, das ist so verständlich. Also die Pferde gehen dann trotzdem auf die Weide und oder in die Führmaschine. Aber Sabrina selber, unsere Bereiterin, die ist sonntags in der Regel nicht im Stall. Und er wurde also nachmittags rausgestellt mit einem anderen Pferd zusammen, den er auch kennt, der aus seiner gewohnten Herde war. Alles total entspannt. Und als dann die Pferde reingeholt wurden, stand Fürstino auf der anderen Seite vom Zaun. Hatte aber auch gemütlich gefressen, hatte irgendwie, war jetzt nicht sichtbar aufgeregt oder irgendwas, hatte aber eben hinten links am Sprunggelenk eine fiese Wunde. Daraufhin hat dann die Vertretung sozusagen, die das Rein- und Rausbringen übernommen hat, direkt die Tierärztin angerufen. Die ist sofort gekommen, wofür ich mega dankbar bin, hat sich das angeguckt, hat die Erstversorgung gemacht und hat dann eben mich informiert. So, ich habe natürlich sofort zugestimmt, dass Fürstino in die Klinik muss, war nur so ein bisschen unsicher, wie man das jetzt am besten organisiert, weil damals war ja unser Baby auch noch kleiner und wir waren halt alle zu Hause. Ich glaube, es war so 17, 18 Uhr, würde ich schätzen. Und ich habe auch noch gestillt zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich konnte jetzt auch nicht irgendwie ewig lange weg. Und der Stall, in dem Fürstino jetzt noch steht, für ein paar Tage noch steht, bevor er umzieht, aber das ist nochmal ein whole other Thema, der ist halt 45 Minuten Fahrt entfernt von unserer damaligen Wohnung. Das heißt, ich hätte 45 Minuten in den Stall fahren müssen und hätte dann nochmal von da 45 Minuten in die Klinik fahren müssen. An sich kein Problem, also das hätte ich schon irgendwie geschafft. Mein Mann war auch zu Hause dadurch, dass es Sonntag war und ich hätte unser Baby einfach zu Hause lassen können. Aber ich war echt emotional ganz schön am Arsch, um das mal so zu sagen. Denn ich habe aufgelegt von dem Gespräch mit der Tierärztin, die wirklich, muss man sagen, sehr ruhig und besonnen war und nur gesagt hat, hey, es muss einmal abgecheckt werden. Ich bin wirklich so meinem Mann in die Arme gefallen und habe erstmal richtig losgeweint. Also das hat mich so in dem Moment getroffen, weil ich dachte, ey, es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass jetzt schon wieder irgendwas passiert. Was total irrational ist, weil es ist ja gar nicht so, als wäre Fürstino ständig krank oder als wäre jetzt so viel irgendwie Schlimmes passiert. Aber trotzdem Und ich glaube, das hat mir auch tatsächlich mal jemand auf Instagram geschrieben, wenn man so ganz grundsätzlich schon viel Schlimmes mit Pferden erlebt hat. Und das würde ich in meinem Fall bejahen. Meine ersten beiden Pferde, Lady und Emmy, hatten ja beide jeweils 2 Kolik-OPs. Und Emmy hatte auch noch viele, viele andere Sachen im Laufe ihres Lebens. Und wenn man so Notfälle schon öfter erlebt hat und auch schon erlebt hat, dass die halt schlecht ausgehen können und einfach diese Sorge ums Pferd so fest in einem verankert ist, dann reißt es total schnell wieder auf. Also ich komme total schnell in diesen irrationalen Panikmodus, dass ich denke, oh Gott, mir stirbt das Pferd weg, es ist alles furchtbar. Und also ich bin sehr schnell mental in so einem Worst-Case-Szenario. Ja, ich habe dann trotz allem versucht, irgendwie erstmal ruhig zu bleiben und netterweise wurde dann tatsächlich im Stall schon organisiert, dass er von da direkt in die Klinik gefahren wird. Dafür war ich super dankbar. Ich hatte auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil nämlich die Person, die die Pferde an dem Tag raus und reingebracht hat, dann auch noch ihn in die Klinik gefahren hat. Natürlich ein riesen Aufwand für sie, aber für mich war es perfekt, weil ich halt so direkt in die Klinik fahren konnte. Und ich mir auch irgendwie nicht so zugetraut habe, jetzt noch mit Verladen und Pferd mit Hänger und so in meinem Zustand. Also ich habe es schon dann gut geschafft, sicher in die Klinik zu fahren. Das war aber auch von unserer Wohnung dann nicht so weit. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin direkt in die Klinik gefahren, habe parallel noch eine Freundin von mir angerufen. Und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen in so einer Situation. Die war, glaube ich, auch gerade im Stall und hat sofort gesagt, alles klar, ich fahr los, ich komme in die Klinik. Weil ich hatte so Angst irgendwie davor, was dabei rauskommen könnte. Und ich hatte dann so Angst, auch irgendwie da alleine zu sein und da so, weiß ich auch nicht. Es war dann auch irgendwie abends und dunkel und alles war so bedrohlich plötzlich. Und dann war ich unfassbar dankbar, dass sie direkt gekommen ist. Und wir waren dann schon mal zu zweit. Das hat alles schon mal ein bisschen leichter gemacht. Und diejenige, die ihn eben dahin gefahren hat, die ist auch noch die ganze Diagnostik über mit da geblieben, weil sie sich irgendwie so verantwortlich gefühlt hat, obwohl sie natürlich überhaupt gar nichts für die ganze Situation konnte. Aber dadurch waren wir dann sogar zu dritt und alles war irgendwie ein bisschen erträglicher. Das habe ich tatsächlich in solchen Situationen schon oft erlebt. Wenn man dieses Leid und diese Angst so ein bisschen teilen kann, dann ja, macht es das auf jeden Fall einfacher. Fürs Tino wurde dann in der Klinik erstmal direkt geröntgt. Es wurde auch ein Ultraschall gemacht und die Wunde wurde gereinigt. Und also mit einem Ultraschallgerät gereinigt und dann genäht. So. Dabei kam erstmal raus, dass das Gelenk nicht betroffen ist, dass keine Sehnen und Bänder betroffen sind, dass eigentlich alles gut ist. Also, dass es theoretisch langwierig werden kann. Aber dass auf jeden Fall kein bleibender Schaden irgendwie da bleibt, außer vielleicht eine Narbe. Aber damit war eigentlich schon mal das ganze Schreckensszenario, hatte sich quasi in Wohlgefallen aufgelöst, mehr oder weniger. Also Glück im Unglück sagt man ja dazu. Und ich war erstmal ultra erleichtert. Ich habe mich dann entschieden, ihn noch in der Klinik zu lassen. Das hatten die auch empfohlen, dass er auf jeden Fall noch bis zum nächsten Verbandswechsel einmal in der Klinik bleibt. Und dann war so ein bisschen die Frage, okay, entweder es heilt jetzt sofort zu, das nennt sich primäre Heilung, also direkt mit der Naht, dass es frisch einmal vernäht, komplett zuwächst. Oder, also das wäre nach ungefähr 2 Wochen der Fall gewesen, oder eine sekundäre Heilung, das bedeutet, wenn sich die Stelle infiziert, dann muss das alles nochmal neu gereinigt werden und dann muss das quasi ein zweites Mal zusammenwachsen und das dauert dann bedeutend länger. Ich wurde schon darauf vorbereitet, dass es wahrscheinlich Letzteres sein könnte, weil die Stelle so blöd war. Also die Wunde war mitten im Sprunggelenk, quasi in dieser Beuge. Und das ist eben eine Stelle, wo permanent Bewegung drauf ist. Also bei jedem Schritt, sobald irgendwie das Bein bewegt wird, ja, ist da Bewegung drauf. Und das bedeutet natürlich bei so einer Wunde, das war quasi eine vertikale Schnittwunde, dass die jedes Mal wieder ein Stück auf und zu bewegt wird. Ich hoffe, man kann sich das irgendwie einigermaßen vorstellen. Als er dann zurück zu Hause war, ist es erstmal tatsächlich super geheilt und ich glaube nach 12 Tagen sah es immer noch richtig gut aus und dann, quasi kurz bevor der Verband hätte abgenommen werden können, hat es sich dann doch noch entzündet bzw. ist aufgegangen und ja, damit war dann klar, okay, wir müssen diesen Prozess der sekundären Heilung durchmachen, das heißt, es wird einfach dauern. Und was mich daran am meisten frustriert hat, war, dass mir keiner sagen konnte, wie lange das jetzt dauern wird. Also diese Heilungsprozesse sind so individuell und gerade bei so tiefen Wunden so schwierig vorherzusehen, dass einem das keiner sagen kann. Und ich habe dann irgendwie gedacht, naja, so wahrscheinlich irgendwie 3-4 Monate wird es dauern. Und mir hat dann aber tatsächlich jemand auf Instagram geschrieben, da habe ich auch gar nicht so nett geantwortet, dass sein Pferd exakt dasselbe hatte, mir davon irgendwie Bilder geschickt und es hätte ein Jahr gedauert und jetzt nach einem Jahr würden sie wieder antrainieren. Liebe Grüße. Und ich dachte so, danke für diesen Erfahrungsbericht, den hätte ich nicht gebraucht, auch wenn das sicherlich nett gemeint war, aber das ist natürlich ein absoluter Horror, dass man wegen so einer, ich sag mal eigentlich lapidaren Schnittwunde ein Jahr aussetzt. Das Allerschlimmste an der Sache war, dass für Stino absolute Boxenruhe verordnet wurde, so lange, bis diese Wunde geheilt ist. Und da war ich echt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, sehr belastet und auch einfach so unsicher, wie das überhaupt gehen soll. Weil ich meine, der ist 6, also das war im April, kurz vor seinem 6. Geburtstag, der war voll im Training, der war jeden Tag mit der Herde draußen und der kennt gar keine Boxenruhe. Also der hat noch nie auch nur einen Tag in seinem Leben komplett irgendwie in der Box gestanden. Und das hat natürlich nicht nur mich belastet, sondern vor allem auch ihn. Also er hat das mental auch echt nicht so gut weggesteckt die ersten Tage und Wochen und hat da nachts teilweise auch richtig randaliert. Das konnte man sehen, weil eine tragende Stute da in der Nähe stand, die videoüberwacht war. Und dann hat man halt immer gesehen und gehört nachts, wie er gegen die Box geballert hat. Es tat mir so leid. Aber das Einzige, was ich hätte machen dürfen, wäre gewesen, an der Hand grasen gehen. Und das habe ich mich ehrlich gesagt einfach nicht getraut, weil ich Angst hatte, dass der mir irgendwie um die Ohren fliegt. Deswegen ist er tatsächlich am Anfang in der Box geblieben, wurde zum Putzen rausgeholt und auch für so ein bisschen Wellness und so. Das wurde auch quasi im Rahmen des Beritts dann gemacht. Also ich musste nicht jeden Tag 45 Minuten fahren, um ihn zu putzen, zum Glück. Und ich bin dann auch tatsächlich gar nicht so oft hingefahren, weil es mich einfach irgendwie so traurig gemacht hat, das zu sehen. Und weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann es auch wirklich kein bisschen besser machen. Also natürlich kann ich ihn irgendwie streicheln und ein bisschen bespaßen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das so viel gebracht hat. Das sehen einige sicherlich anders, dass man ja dann stundenlang bei seinem Pferd in der Box sitzen sollte, finde ich auch total bewundernswert, wenn man das macht. Aber ich hatte natürlich jetzt auch noch ein Kind zu Hause und ja, habe mich da voll und ganz drauf verlassen, dass er da gut gepflegt wird, was auch total der Fall war. Also Sabrina macht ja den Beritt und hat noch eine ganz, ganz tolle Pflegerin, die sich eben dann jeden Tag auch um ihn mitgekümmert hat. Es war dann aber leider so, dass sich die Wunde nicht so richtig gut entwickelt hat. Also es wurde irgendwie aus diesem Schlitz eher so ein Loch, so ein rundes Loch, wo es so ein bisschen raussupschte und wo so ein bisschen so ein Kranz von wildem Fleisch drumherum war. Wir hatten die Wunde dann offen gelassen, nachdem sie auch unterm Verband irgendwie nicht so super aussah und es war alles irgendwie nicht gut. Ich hatte kein gutes Gefühl. Ich habe dann Rücksprache gehalten mit unserer Haustierärztin und mit Sabrina und irgendwie hatte keiner so ein richtig gutes Gefühl. Und dann habe ich daraufhin beschlossen, ihn wieder in die Klinik zu fahren. Ich hatte natürlich vorher mit denen gesprochen, was man aus deren Sicht machen kann. Und da sagte mir unsere betreuende Kliniktierärztin, dass man das nochmal mit so einem Ultraschallgerät sehr gut reinigen kann und nochmal damit auch die Heilung neu aktivieren kann. Ich habe ihn dann also in die Klinik gebracht und long story short, er war am Ende 5 Wochen da vor Ort. Ich glaube, in der Zeit wurde 3-mal mindestens diese Ultraschallbehandlung gemacht und ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, weil uns das zeitlich echt nach vorne gebracht hat. Also man hat immer total gesehen nach diesen Ultraschallbehandlungen, das ist halt, man kann das schwer erklären, aber so ein bisschen wie bei der Zahnreinigung gibt es ja auch so ein Ultraschallgerät, mit dem Zahnstein entfernt wird beim Zahnarzt. Und so ähnlich, würde ich sagen, sieht das eigentlich aus. Und damit kann man dann eben die Wunde reinigen. Das blutet dann auch relativ doll, wenn das gemacht wird. Sorry, ich hoffe, das ist irgendwie in dieser Beschreibung nicht für irgendjemanden zu eklig. Ansonsten Triggerwarnung, Blut spätestens jetzt. Auf jeden Fall ist das, also es gibt ja auch noch Lasern, was man insbesondere bei Narben und solchen Sachen macht, aber diese Ultraschallreinigung ist super, weil es halt auch das gute Gewebe aktiviert und eher verhindert, dass wildes Fleisch wächst. Wildes Fleisch ist ja quasi dieses abgestorbene Gewebe, was man dann in Wunden oder um Wunden herum hat, insbesondere auch bei Pferden, das aber nicht richtig durchblutet wird. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt medizinisch richtig. Diese 5 Wochen hat er also in der Klinik verbracht und ich muss sagen, wenn wir nicht dieses finanzielle Thema gehabt hätten, hätte ich ihn wahrscheinlich noch länger dagelassen. Also am allerliebsten hätte ich ihn einfach in der Klinik gelassen, so lange, bis diese Wunde zugeheilt ist. Das Problem war nämlich, oder in dem Sinne dann erstmal das Gute, dass er in der Klinik sehr viel ruhiger stand. In der Klinik ist es ja so, da ist zwar relativ viel Pferdewechsel auf so einer Stallgasse, aber die Pferde stehen überwiegend alle drin. Das heißt, man hat nicht dieses Thema, morgens gehen alle Pferde raus und das eigene Pferd muss halt zurückbleiben, sondern es ist so ein bisschen eine Leidensgenossenschaft. Leidensgenossenschaft? Heißt das so? Ich weiß es nicht. Naja, und er hatte da auch eine echt schöne große Box, er hatte da ein schönes Außenfenster und es war insgesamt einfach ein beruhigendes Umfeld. Die haben sich tatsächlich auch echt lieb um ihn gekümmert, also das hat mich total positiv überrascht. An dieser Stelle liebste Grüße an die Pferdeklinik Bagte Heile. Wir waren da bei Frau Dr. Ehlers und die hat es wirklich super gemacht mit ihm. Also die hat ihn auch noch selbst geputzt, nachdem sie den Verband gewechselt hat. Das war total süß und lieb. Und ich war da sehr, sehr zufrieden. Jedenfalls kam es dann aber irgendwann dazu, dass ich dachte, mir wächst das finanziell so ein bisschen über den Kopf, weil es ja an sich keinen Behandlungsbedarf mehr gab. Also durch diese Ultraschallreinigung war das jetzt alles soweit gut vorbereitet. Es war klar, er muss stehen und die Wunde muss unter Verband bleiben. Aber die konnten jetzt an sich in der Klinik nichts mehr für ihn tun. Und natürlich, das kostet ja pro Tag. Ich glaube, die Unterbringung hat uns ungefähr 100 Euro brutto pro Tag gekostet. Ich muss das aber nochmal genau nachgucken. Das heißt, wir waren schon bei einer echt recht hohen vierstelligen Summe und ich wusste, ich muss das jetzt irgendwann mal abbrechen, weil ansonsten zahle ich am Ende 10.000 oder 12.000 Euro für einen Klinikaufenthalt, der eigentlich medizinisch nicht erforderlich ist. Ich habe mich dann also getraut und Mitte Juni war das fürs Tino wieder nach Hause geholt, nach 5 Wochen Klinik. Zu Hause lief es dann zum Glück auch gut weiter. Er ist dann tatsächlich wieder in seine gewohnte Box gezogen. Er war nämlich zuerst, also als er das allererste Mal zu Hause war, in einer anderen Box, weil wir dachten, er würde da ruhiger stehen. Aber wir haben ihn dann auf Sabrinas Wunsch hin gestellt in seine eigene Box, die auch ein Außenfenster hat, wo er rausgucken kann, wo er auf die Weide gucken kann. Das haben wir teilweise dann tatsächlich sogar zugemacht, weil ihn das zu sehr aufgeregt hat, wenn die Pferde draußen irgendwie wild waren. Aber er hat da auch Pferde um sich herum und dadurch, dass es eben eine Brittstallgasse ist, gehen auch nicht alle Pferde jetzt den ganzen Tag in der Herde raus, sondern das sind auch teilweise Verkaufspferde oder Pferde, die nur kurzzeitig da sind, die dann nicht in die Herde integriert werden und die dann ein bisschen mehr in der Box stehen als vielleicht andere Pferde. Deswegen hat das mit der Boxenruhe dann zu Hause auch echt, muss man sagen, ziemlich gut funktioniert und es ist alles positiv weiter seinen Gang gegangen. Die weiteren Verbandswechsel zu Hause hat dann wieder unsere Haustierärztin gemacht. Auch das war in finanzieller Hinsicht jetzt nicht so super günstig, weil natürlich für jeden einzelnen Verbandswechsel, abgesehen vom Material, das ist jetzt nicht so teuer, immer auch die Anfahrt und die Hausbesuchsgebühr angefallen ist. Das ist ja leider das Problem für uns Pferdebesitzer an der neuen Gebührenordnung, dass alleine das auf den Hof fahren des Tierarztes schon sehr, sehr teuer ist, unabhängig davon, was dann wirklich gemacht wird. Ja, also das Ganze lief dann soweit gut weiter und ich glaube, es war Mitte August, also nach ungefähr 4 Monaten, dass wir auch wieder loslegen konnten. Ich habe mich tatsächlich dann in der Zeit an die strikte Boxenruhe gehalten, weil ich auf gar keinen Fall irgendwas riskieren wollte und weil ich immer gedacht habe, jetzt lieber Augen zu und durch, und das ist auch das, was mir die Tierärzte vermittelt haben, lieber jetzt noch ein paar Wochen durchhalten und dann wieder alles machen können. Das ist ja auch das Absurde an dieser Verletzung. Also es war ja klar, wenn diese Wunde zu ist, dann kann er über die Weide pesen wie ein Irrer und dann kann er theoretisch eine Stunde geritten werden. Natürlich nicht wirklich, weil er ja diese ganze lange Pause hatte, keine Muskulatur mehr, Sehnen und Bänder geschwächt und so weiter und so fort. Aber jetzt mal so grundsätzlich ist das halt was anderes als bei einem Sehnenschaden, wo man erstmal wiederum das verletzte Gewebe belastbar machen muss. Dadurch, dass es bei ihm eigentlich nur Haut war, war das jetzt nicht so ein Thema. Und ich glaube, im Nachhinein war es vielleicht auch das Gute, dass ich nicht wusste, wie lange es dauern wird, weil hätte mir das jemand vorher gesagt, irgendwie 4 Monate Boxenruhe, ich glaube, ich wäre durchgedreht vor Sorge. Aber ich wusste halt die ganze Zeit nicht, wie lange es noch gehen wird und habe immer so ein bisschen gedacht, ach, in 2 Wochen ist es bestimmt wieder gut. Und dadurch habe ich mich dann selbst so ein bisschen irgendwie über Wasser gehalten. Also das war jetzt erstmal so grob umrissen die Geschichte von Fürstinos Unfall. Warum das passiert ist, das kann keiner sagen. Also ich habe da volles Vertrauen in die Leute, die im Stall waren. Es hat keiner diesen Sprung über den Zaun oder Sprung übers Gatter selber gesehen. Das Gatter war halt irgendwie ein Stück offen. Also er muss das irgendwie beim Rüberspringen geöffnet haben. Was da genau passiert ist, werde ich nie erfahren. Es passt halt überhaupt nicht zu seinem Charakter, weil er normalerweise eher ein sehr ruhiges Pferd ist und immer super zaunsicher war. Also der ist auch nicht so ein Pferd, was irgendwie auf den Zaun zuballert und dann total stoppt oder irgendwas in die Richtung. Also da ist nie irgendwas gewesen. Er war nur mit einem Pferd draußen, das er kannte. Gar kein Anlass eigentlich irgendwie, um durchzudrehen. Aber man weiß halt da draußen natürlich nie, was passiert. Also die beiden sind nah am Stall. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass ihn so eine Hirschlausfliege gebissen hat oder dass er sich vor irgendwas, von einem Motorrad oder irgendwas einfach doll erschreckt hat und dann in dem Moment einmal einen blöden Satz gemacht hat und dann war es halt auch schon passiert. Also insofern kann ich nicht so richtig was lernen aus dem Unfall, was man jetzt zukünftig besser machen kann. Ich befürchte, das ist einfach so ein bisschen das allgemeine Lebensrisiko von Pferden. Aber genau das hat mich auch komplett fertig gemacht mental. Und damit kommen wir jetzt mal zu dem Teil, wie ich das alles so verarbeitet habe, warum mich das so frustriert hat und wie ich das alles so erlebt habe. An sich muss man sagen, war es ja keine schlimme Verletzung, so, ich weiß gar nicht, ob ich das logisch erklären kann, aber ich sag mal so, hätte er einen Fesselträgerschaden gehabt oder einen Sehnenschaden oder irgendwas, was vielleicht durch Überbelastung entsteht, was für immer eine Sollbruchstelle bleiben wird und was ein total aufwendiges zukünftiges Management verlangt und was auch noch, sage ich mal, den Wert des Pferdes stark beeinträchtigt. Das wäre viel, viel, viel schlimmer gewesen. Das, was Fürstino jetzt hatte, war für eine Verletzung eigentlich schon fast der Best Case, weil es eben komplett verheilt ist und weil es ihn nicht mehr beeinträchtigen wird. Also das hat überhaupt keine Auswirkungen auf seine Belastbarkeit oder auf irgendwas. Trotzdem hat es mich total mitgenommen, weil ich mich einerseits riesig drauf gefreut hatte, in der Elternzeit zu reiten. Und ich glaube, das kann man auch einfach mal so ehrlich sagen. Bei mir ist es ja so, wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr das, dass ich die letzten Jahre aus verschiedensten Gründen kaum zum Reiten gekommen bin. Und am Ende ist Fürstino jetzt 6, 6,5. Ich habe ihn, seit er Fohlen ist, und ich habe ihn also gefühlt 6 Monate geritten, obwohl er nie krank war, aber einfach, weil die Umstände so waren, wie sie waren. Also ich habe ihn eben zum Anreiten weggegeben, dann hatte er nochmal Pause, dann war er nochmal bei Sabrina in Beritt länger und dann hatte ich ihn ja, ich glaube, 3 Monate tatsächlich in einem Stall, wo ich ihn überwiegend selber geritten habe, bevor ich schwanger geworden bin. Das war Anfang 2023. Und dann bin ich noch ein paar Monate geritten, aber durch die Schwangerschaft halt auch nicht mehr so intensiv wie vorher. Und dann, ja, kam halt schon wieder eine super lange Pause und ich hatte mich einfach total darauf gefreut, meine Elternzeit zum Reiten zu nutzen. Also ja, das war für mich irgendwie voll der große Punkt, warum ich auch eine längere Elternzeit eingeplant hatte, dass ich einfach auch Zeit mit meinem Pferd verbringen wollte. Und das ist dann alles so ein bisschen flach gefallen. Der ursprüngliche Plan war, dass wir im Frühjahr selber umziehen in ein Haus am Stadtrand. Ich glaube, da habe ich in diesem Podcast noch nicht drüber gesprochen. Aber das kommt, glaube ich, nochmal an anderer Stelle. Wir sind letztlich dann umgezogen Ende Mai, weil sich die Sanierung des Hauses so lange hingezogen hat. Und spätestens dann wollte ich aber Fürstino hier in die Nähe holen, in die Nähe von dem Haus, wo wir jetzt wohnen, und einfach meine restliche Elternzeit dann mit einem Pferd 10 Minuten entfernt von mir verbringen und einfach viel Zeit im Stall sein. Jetzt konnte ich natürlich trotzdem in den Stall fahren, aber ich hatte einmal diese weite Fahrt, was für mich mit Baby echt ein Hindernis war. Also unser Baby fährt einfach nicht so gerne Auto und dann 45 Minuten pro Strecke, nur um dann im Stall zu sein, wo man jetzt als Baby auch nicht so richtig viel machen kann, außer irgendwie in der Trage oder im Kinderwagen hängen. Ja, das hat einfach nicht so gut funktioniert und das Thema Reiten fiel dann eben sowieso weg. Und dann ist es ja auch noch passiert zu einem ziemlich blöden Zeitpunkt im April, also quasi genau vorm Sommer, genau vor der schönsten Zeit, die man irgendwie mit Pferd draußen verbringen kann, wo man ausreiten kann, wo man Turniere reiten kann und so weiter und so fort. Und es hat einfach mir mal wieder gezeigt, wie wenig Kontrolle man so über dieses Hobby hat. Also man kann sich irgendwie Zeit und Geld einplanen, wie man möchte, aber man hat es einfach nicht in der Hand, ob man sein Pferd reiten kann oder nicht. Und das finde ich schon irgendwie krass. Also ich glaube nicht, dass das bei irgendeinem anderen Sport oder Hobby so ist, dass man da so abhängig ist von diesen Faktoren. Und dazu kam dann natürlich on top nochmal dieses finanzielle Thema. Und ich möchte das hier einmal so ansprechen, weil das das erste Mal war, dass mich so ein finanzielles Thema so sehr beschäftigt hat. Und weil ich weiß, dass mir auch einige zuhören, die kein eigenes Pferd haben, die sich das vielleicht wünschen oder überlegen, ob sie ein eigenes Pferd haben wollen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man da irgendwie offen und transparent ist. Man muss jetzt dazu sagen, ich hatte Pech, aber es kann halt jedem passieren. Und die Tierarztkosten waren, glaube ich, insgesamt für alles so ungefähr bei 8.000 Euro. Wobei ich das Glück hatte, dass zumindest die Erstversorgung von meiner OP-Versicherung übernommen wurde. Deswegen auch hier nochmal, wenn ihr ein eigenes Pferd habt, holt euch unbedingt eine Operationsversicherung. Das kann zumindest so ein paar Risiken abpuffern. Aber den Rest musste ich natürlich selber tragen und zusätzlich dann noch Stallmiete und Hufschmied und so weiter und so fort. Das läuft natürlich alles weiter. Und das alles eben in der Elternzeit, wo man jetzt ja finanziell auch nicht so aufgestellt ist, dass man das quasi einfach aus seinem monatlichen Einkommen bedienen kann. Das heißt, ich musste natürlich Ersparnisse dafür aufwenden. Und eigentlich wäre das alles auch gar nicht so schlimm, aber in dieser speziellen Situation, nachdem wir jetzt gerade das Haus saniert hatten, was natürlich viel Geld gekostet hat, ich in Elternzeit war, also quasi kaum was verdient habe und ich auch noch wusste, ich arbeite ein paar Monate länger nicht, war das irgendwie alles total unangenehm. Also mich hat das noch nie so sehr belastet und gestört, Geld auszugeben fürs Pferd. Ich glaube, das liegt einmal an den Faktoren, die ich gerade genannt habe, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass sich, wenn man Familie hat und Verantwortung hat für ein Kind, glaube ich, die finanzielle Perspektive nochmal verändert. Also ich habe ein viel stärkeres Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit und nach finanziellen Rücklagen, als ich das vorher hatte. Vorher hat mich das jetzt nicht so gestört oder gestresst, wenn es mal irgendwie weniger war, aber das ist tatsächlich für mich jetzt schon ein Thema. Und dazu kommt halt noch, dass die monatlichen Kosten unglaublich gestiegen sind für ein eigenes Pferd in den letzten Jahren. Ich habe dazu auch Videos auf meinem Instagram-Account gemacht, der heißt horsediaries.de. Ich werde diesen Namen in nächster Zeit ändern, das hier schon mal als Vorwarnung, dann findet ihr ihn unter einem anderen Namen. Aber ich werde mit horsediaries.de auf jeden Fall einen Backup-Account einrichten, wo ich den neuen Account verlinke. Also es wird kein neuer Account, ich werde einfach nur den Namen ändern. Ist total unspektakulär, aber ich wollte es einmal kurz gesagt haben. Ich trage das nämlich schon lange mit mir rum, dieses Vorhaben, meinen Instagram-Namen zu ändern. Auch vollkommen bescheuert, wie man sich manchmal um so Nichtigkeiten lange Gedanken macht. Jedenfalls, wo war ich? Genau. Ich habe Videos gemacht zu dem Thema finanzielle Belastung durch Pferde, also durch eigene Pferde. Und ich fand es total krass, wie die Reaktionen waren. Also ich bin damit überhaupt nicht alleine, sondern ganz, ganz vielen geht es so, dass dieses Thema eben einfach auf einem lastet. Ich hatte eigentlich auch mal eine ganze Folge sogar schon aufgenommen zu diesem Thema finanzielle Belastung durchs eigene Pferd. Ich habe die aber nicht hochgeladen, weil einerseits ich so ein bisschen verbittert klang, was ich irgendwie auch traurig fand, und andererseits, weil das so ein unendlich schwieriges Thema ist. Denn es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt mein Pferd nicht mehr leisten kann, auf einer Weide stehen zu haben und es irgendwie verkaufen muss, weil ich die Impfung nicht bezahlen kann oder so. Solche Fälle gibt es und das sind aus meiner Sicht dann wirklich dramatische Schicksale. So ist es ja bei mir gar nicht, sondern ich merke einfach nur, dass sich mein Bezug zu Geld verändert, meine Perspektive darauf sich verändert und dass eben ja zusätzlich alles teurer wird und ich echt Probleme damit habe, dass ich eine vierstellige Summe jeden Monat fürs Pferd ausgebe, wenn nichts passiert und dass ich zusätzlich aber dieses Risiko habe, dass jederzeit was passieren kann und dann irgendwie 5.000, 10.000 Euro auf einmal fällig werden und man noch monatelang nicht reiten kann. Also diese Kombination, die ist mir in diesem Jahr halt nochmal so richtig doll bewusst geworden und das finde ich einfach heftig. Also ich finde das heftig, dass ich quasi jeden Tag aufstehe mit diesem Risiko von, naja, vielleicht springt mein Pferd heute über den Zaun und dann habe ich halt 10.000 Euro weniger auf dem Konto. Schade. Also das ist einfach schon was, wo man gerade, wenn man finanzielle Verantwortung hat, auch für andere Menschen, echt irgendwie ein bisschen mit klarkommen muss. Und ich denke, der beste Weg dafür ist, dass man einfach Geld beiseite legt, was man für nichts anderes verwendet, was man für nichts anderes einplant und dass man quasi solche Ereignisse schon ein Stück weit einplant. Also Sabrina sagt auch immer, naja, es dauert halt, die Pferdeausbildung dauert halt auch deshalb ein bisschen länger, weil sich Pferde an der einen oder anderen Stelle immer nochmal eine Auszeit nehmen, wie sie das so schön nennt. Und das ist halt auch richtig. Also es ist einfach Teil unseres Sports, dieses Risiko, und es gehört dazu, dass sich Pferde verletzen. Und deswegen, das ist auch eigentlich meine Einstellung, muss man dann auch nicht jedes Mal Nervenzusammenbruch bekommen, wenn das mal passiert, weil es einfach dazugehört. Aber mir fällt das halt gerade super schwer. Ich hoffe, man versteht irgendwie, was ich meine. Also ich möchte auch den Sport so weitermachen, wie ich ihn bisher gemacht habe. Also mit Beritt, mit gutem Unterricht, mit einem schönen Stall, mit einer Reithalle, mit einem Anhänger, mit einem Zugfahrzeug und so weiter und so fort. Aber wenn ich mir vergegenwärtige, was das alles jeden Monat kostet, finde ich es trotzdem irgendwie krank. Und ich habe noch nicht so richtig eine Lösung dafür. Also momentan bin ich nicht bereit, irgendwie Abstriche zu machen, in dem Sinne, dass ich jetzt in einen Stall ohne Halle gehe oder dass ich sage, ich reite nie wieder Turniere, ich reite keinen Unterricht mehr, weil für mich gehören halt diese ganzen Dinge dazu, damit ich auch Freude an dem Hobby habe. Das kann man jetzt irgendwie verwöhnt finden, aber für mich ist es halt immer so gewesen. Also ich hatte immer Unterricht, ich hatte immer eine Halle zur Verfügung und mir würde das einfach die Freude nehmen, wenn ich wüsste, ich muss irgendwie im Winter abends um 21 Uhr mich erstmal durch den Schnee kämpfen, um dann irgendwie mit so einem Baustrahler auf einem Acker zu reiten. Also das wäre einfach nichts für mich. Und dadurch habe ich aber eben diese hohen Kosten. Ja. Es ist, wie es ist, Leute, aber ich wollte euch irgendwie einfach mal erzählen, dass mich das Thema beschäftigt. Wenn euch das Thema auch beschäftigt, ihr seid nicht alleine damit. Ich hoffe, wir können alle unsere Pferde behalten und müssen uns nicht irgendwann davon verabschieden. Aber tatsächlich hat dieser Unfall dazu geführt, dass ich das allererste Mal darüber nachgedacht habe, wie es eigentlich wäre, kein eigenes Pferd zu haben. Wie das eigentlich wäre, wenn nicht jeden Monat diese vierstellige Summe einfach nur fürs Pferd drauf geht und dieses Risiko nicht mehr zu haben. Und ich habe das allererste Mal gedacht, boah, das wäre schon krass entspannt. Und das ist echt total neu, weil für mich war eigentlich immer klar, ich werde mein Leben lang ein eigenes Pferd haben. Das hatte für mich absolute Priorität. Das ist auch weiterhin so, sonst würde ich es nicht machen. Aber ich muss sagen, es bröckelt ein bisschen. Es bröckelt ein bisschen dieses Selbstverständnis von, ich muss auf jeden Fall ein eigenes Pferd haben. Und das hängt jetzt irgendwie gar nicht so direkt damit zusammen, dass wir jetzt ein Kind haben. Das ist ja das, was man oft hört. Dann verschieben sich die Prioritäten. Dann hat man nicht mehr so ein Interesse am Reiten. Das ist es 0%. Also ich habe genauso ein Interesse am Reiten wie schon immer. Aber die ganze Abwägung, diese ganzen Kosten-Nutzen-Abwägungen, die kippt so ein bisschen gerade in die Richtung, dass ich denke, oh, lohnt sich das wirklich? Ich glaube, es ist alles gesagt zu dem Thema. Vielleicht habt ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht könnt ihr mich auch ein bisschen aufmuttern und wahrscheinlich wird sich das auch in ein paar Wochen schon wieder ganz anders anfühlen, denn Fürstino zieht in ein paar Tagen endlich in meine Nähe. Ich habe mich durchgerungen, ihn jetzt quasi wegzuholen von Sabrina, trotz der total perfekten Berittsituation, um ihn hier zu haben. Er ist jetzt wieder voll antrainiert. Er kann total normal geritten werden und ich will jetzt auch einfach wieder mehr selber reiten. Deswegen kommt er zu uns. Ich glaube, in der nächsten Folge sprechen wir mal über die Stallsuche, wieso ich mich für den Stall entschieden habe, der es geworden ist. Und vielleicht kann ich euch dann auch schon vom Umzug berichten. Bevor ich diese Folge beende, kommen wir nochmal zu einer Hörerfrage. Das wollte ich eigentlich schon ab der letzten Folge etablieren, habe ich dann aber direkt mal vergessen. Sorry dafür. Aber jetzt geht's los und zwar die Hörerfrage von Marvin ist, wie triffst du die Balance zwischen herausforderndem Job und Stallzeit? Fühlst du dich eventuell sogar manchmal schlecht, wenn du dein Pferd größtenteils in Beritt gibst? Nicht, weil man denkt, dass es dem Pferd dabei prinzipiell schlecht geht, sondern aus dem irrationalen Glauben heraus, dass man sich selbst am allerbesten ums Pferd kümmert und viel Zeit am Stall verbringen sollte. Finde ich eine super spannende Frage und ich glaube, dieses Mindset und diesen Gedanken von, man muss viel beim Pferd sein und man selbst kümmert sich am allerbesten um das Pferd, den haben total viele. Ich habe den ehrlich gesagt nicht. Also ich kann die Frage reinen Herzens beantworten. Ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, mein Pferd in Beritt zu geben und habe damit überhaupt gar kein Thema, weil ich das total gut finde, wenn es denn gut funktioniert. Und jetzt in meinem Fall, wenn ich im Stall war in den letzten Jahren, war ich immer ein bisschen mit Zeitdruck im Stall. Also oft bin ich echt hingefahren, schnell fertig gemacht, schnell geritten, schnell wieder los, weil ich Termine hatte, weil ich zur Arbeit musste, weil ich irgendwas vorhatte. Also es ist einfach so, ich bin nicht die Person, die im Alltag 3 Stunden am Stall chillt und irgendwie jedes Schweifhaar einzeln verliest, weil ich mir das zeitlich gar nicht erlauben kann. Und deshalb geht es fürs Tino im Beritt ehrlich gesagt mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser als bei mir, weil in der Situation sozusagen oder in der Britt-Konstellation, wo ich ihn hingegeben habe, ist es eben so, dass es einmal Sabrina gibt, die das Reiten übernimmt und dann noch Sabrinas Pflegerin, die so die ganze tägliche, das tägliche Handling macht, die putzt die Pferde jeden Tag, die stellt sie die Führmaschine, die macht auch manchmal Bodenarbeit, die longiert und die kümmert sich wirklich super, super lieb um die Pferde. Und dadurch hatte ich da einfach nie ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich ja Fürstino schon zum Anreiten dahin gegeben habe. Das heißt, ehrlich gesagt sind für Fürstino Sabrina und Sabrinas Pflegerin viel engere Bezugspersonen wahrscheinlich als ich. Also das spreche ich jetzt auch nicht so gerne aus, weil natürlich möchte man als Besitzer irgendwie Hauptbezugsperson für sein Pferd sein. Aber mehr Zeit mit ihm verbracht haben tatsächlich die beiden. Und ich merke, dass er sich da total wohlfühlt, dass er da eine super gute Beziehung zu den beiden hat. Und insofern kein schlechtes Gewissen auf meiner Seite. Und auch ihr solltet kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr euch nicht jeden Tag selbst um euer Pferd kümmern könnt. Also, das war's für heute. Ganz, ganz liebe Grüße an euch alle. Ich freue mich, von euch zu hören. Und wir hören uns in der nächsten Folge.